Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Friedrich Schiller. Aber soweit ich mich erinnere, ging es da nicht um Gottesdienst, sondern um irgendwas Handwerkliches. Der Apostel Paulus, der schreibt an die Christen in Rom und der schreibt nicht aus einem theologischen Wolkenkuckucksheim. Er hat sich über die Situation der Christen in Rom informiert. Damals nicht bei Google, sondern über Briefe und bei persönlichen Begegnungen mit Christen aus Rom. Und natürlich reflektiert er das, was ihm berichtet wird, auf dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen. Es war ihm ja ein Herzensanliegen, seine Landsleute, die Juden, mit der guten Nachricht, dass sie durch Jesus gerettet werden können, zu erreichen. Und er hat erlebt, dass einige seiner Zuhörer zum Glauben an Jesus als ihren Messias gekommen sind. Aber häufiger hat er erlebt, dass es zum Streit unter seinen Zuhörern kam. Mehrfach musste er sich aus Synagogengemeinden zurückziehen, um an neutralen Orten das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und mehrfach ging man mit juristischen Mitteln, mit Verleumdung und sogar gewalttätig gegen ihn vor. Paulus weiß aus eigenem Erleben, dass sich an Jesus und der Verkündigung des Evangeliums die Geister scheiden. Niemand kann es freundlich distanziert zur Kenntnis nehmen. Es fordert zur Entscheidung heraus und bringt zur Unruhe in die Synagogengemeinden hinein. Ich lese uns noch einmal den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Römer 12, 17. Folgende: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber allen Menschen. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt im Frieden mit allen Menschen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn aber dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf seinen Kopf aufhäufen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wie sollen die, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, reagieren, wenn sie verleumdet, wenn sie angegriffen werden, wenn man ihnen übel mitspielt? Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen würde und euch befragen oder abstimmen lassen, wie ihr das findet, dann denke ich, würde die Mehrheit dem Paulus zustimmen. Das klingt gut und christlich und das deutet auch eine Lösung an. Aber wie sieht's aus, wenn du selbst betroffen bist? Wenn dir jemand nicht nur blöd gekommen ist, sondern dir übel mitgespielt hat? Falls du so etwas schon einmal erlebt hast, erinnerst du dich noch an deine Gefühle? Hast du dich da cool zurückgelehnt und dem anderen signalisiert, alles okay, ich mag dich? Oder stieg Zorn in dir auf? Und du hast dir vorgenommen, wie du mir, so ich dir, das wäre fair und gerecht. Bei Fußballspielen kann man das schon mal beobachten. Wenn ein Spieler gefoult wird und der Schiedsrichter ahndet das nicht oder für das Empfinden der Betroffenen nicht angemessen, da begeht der Geschädigte oder einer seiner Teamkollegen ebenfalls ein Foul. So sind wir von Natur aus drauf. Was uns geschieht, zahlen wir mit gleicher Münze zurück. Wenn wir als neutrale Beobachter gesellschaftliche Auseinandersetzungen oder Konflikte zwischen Völkern betrachten, dann ist uns schnell klar, das Prinzip Vergeltung führt zu keinem Ende, schon gar nicht zu einem Guten. Aber im persönlichen Bereich, da läuft's oft anders. Sie hat mich nicht zu ihrer Party eingeladen. Warum sollte ich sie zu meiner Party einladen, um mal ein hoffentlich harmloses Beispiel zu nennen? Oder wie würdest du reagieren, wenn, wie mir jemand einmal erzählte, deine Geschwister das Erbe ablehnen, weil es überschuldet ist, ohne dir auch nur ein Wort davon zu sagen. Die Frist zum Verzicht ist abgelaufen, du erfährst, dass du Schulden geerbt hast. Und sie sagen dir deine Angelegenheit. Damit haben wir nichts zu tun. Greifst du da zum Smartphone, um nachzuhören, wie es ihnen geht, oder zum Geburtstag zu gratulieren? Der Apostel Paulus weiß, dass es selbst dann, wenn du durch Gottes Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes nicht zurückschlägst, Böses nicht mit Bösem beantwortest, nicht immer möglich ist, in Frieden zu leben. Er schreibt den Christen in Rom, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt im Frieden mit allen Menschen. Es gibt Menschen, die wollen hassen, die lieben das Böse. Denen ist es egal, ob du auf dein Recht verzichtest. Was dann? Sagst du dann, ich wollte ja nicht so vorgehen, aber Recht muss Recht bleiben, Unrecht muss geahndet werden? Der Apostel Paulus schreibt nicht resigniert an die Christen in Rom, tut mir leid, meine Lieben, aber in dieser Welt setzt sich das Unrecht durch, ertragt es tapfer und hofft auf Gottes zukünftige Welt. Keineswegs. Er ist überzeugt, dass Unrecht, dass der Unrecht tut, zur Rechenschaft gezogen wird. Nur sollen sie die Sache nicht selber in die Hand nehmen. Sie sollen es Gott überlassen. Der wird Gericht halten und dann wird Böses nicht verharmlost oder für gut erklärt. Dann wird auch nichts unter den Teppich gekehrt. Ich will vergelten, spricht der Herr. Darauf habe ich mich berufen, als wir einen schwierigen Nachbarn hatten. Zwar habe ich im Prozess als Zeuge ausgesagt, er musste dann noch ausziehen, aber ich war heilfroh, dass ich beten konnte, Herr, dein ist die Rache, du wirst vergelten. Und das nicht nur, weil ich überzeugt war, Gott wird gerecht richten, sondern auch, weil mir bewusst war, wenn ich selbst das regeln will, ist das Risiko recht hoch, dass neues Unrecht entsteht. So ein bisschen Lamech steckt vielleicht auch in dir. Der war ein Nachkomme von Kain und brüstete sich vor seinen Frauen. Ich töte einen Mann, wenn er mich verletzt, und einen Jungen, wenn er mich leicht verletzt. Im Zorn schießt man schnell über das Ziel hinaus und hat doch das Gefühl, dass die eigene Reaktion total angemessen ist. Der Apostel Paulus mahnt seine Hörer nicht nur deshalb, sich nicht selbst zu rächen, weil zwischen dem, was wir als gerecht empfinden und was in Gottes Augen gerecht ist und gerechtfertigt ist, ein großer Unterschied bestehen kann. Er mahnt sie auch deshalb, weil eigene Rache, sich selber Recht verschaffen wollen, dem Gericht Gottes im Weg steht. Gebt Gott die Gelegenheit zu richten, pfuscht ihm nicht dazwischen. Können wir also nur mit geballter Faust in der Tasche auf das jüngste Gericht warten, wenn uns Unrecht geschieht? Nein, sagt der Apostel und zitiert aus dem Buch der Sprüche. Wenn aber dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Braucht dein Feind etwas Lebensnotwendiges, was du ihm geben kannst, dann gib es ihm. Lehn dich nicht zurück und denk, das geschieht ihm recht. Zahle Böses nicht mit gleicher Münze heim, sondern tu dem, der dir schaden will, Gutes. So bekommt er eine Chance, sein Unrecht einzusehen. So deuten nämlich Ausleger den Brauch aus dem alten Ägypten, dass der Übeltäter eine Schale mit glühenden Kohlen auf dem Kopf tragen muss, nicht als Strafe, sondern um zur Einsicht zu gelangen, dass sein beanstandetes Verhalten falsch war. Wenn dir Böses geschieht, dann beginnt der innere Kampf. Wie soll ich reagieren? Der Apostel Paulus ermutigt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Du wirst zu kämpfen haben, aber geh als Sieger daraus hervor. Wie das praktisch aussehen kann, lesen wir in den Berichten über David. Er ist noch ein Teenager, als der Prophet Samuel ihn im Auftrag Gottes zum zukünftigen König sagt. Ein etwas merkwürdiges Geschehen, denn Israel hat einen König, Saul. Und der hat einen Sohn, der ihm nachfolgen kann, Jonathan. Und nach dem Besuch des Propheten Samuel geht Davids Leben eigentlich genauso weiter wie bisher. Er kümmert sich um die Schafe seiner Familie. Doch noch als Teenager wird er in den Dienst des Königs berufen. Wie kommt es dazu? König Saul hat einige Entscheidungen getroffen, bei denen er den ihm bekannten Willen Gottes missachtet hat. Und das wirkt sich nachteilig auf seine seelische Gesundheit aus. Im Bibeltext heißt es, der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. Vielleicht zeigte sich das in depressiven Stimmungen, erwähnt werden auch aggressive Stimmungen. Und Berater schlagen dem König vor, lass uns einen guten Musiker suchen, der für dich spielt. Heute würden wir vielleicht sagen, versuch's mit Musiktherapie. Der König ist einverstanden und jemand aus seinem Umfeld hat gehört, dass einer von den Söhnen Isais aus Bethlehem, dass der musikalisch begabt sein soll. Und er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem sieht er gut aus und der Herr ist mit ihm. Und so kommt der Hirtenjunge David als Musiker ins Machtzentrum seines Volkes. Das mit der Musiktherapie funktioniert bei Bedarf. Der König ist mit ihm zufrieden. Die Lage ändert sich, als König Saul zum Kampf gegen die Philister mobilisieren muss. Die drei ältesten Brüder von David ziehen in den Krieg. David, der Teenager, kümmert sich wieder um die Schafe und Ziegen der Familie. Der Krieg zieht sich hin, denn es kommt nicht zur entscheidenden Schlacht. Erleben wir im Moment auch wieder. Die Philister haben eine clevere Strategie. Ein Elitekämpfer fordert zum Duell und dessen Ausgang entscheidet, wer sich wem zu unterwerfen hat. Und auf Seiten der Israeliten findet sich niemand, der zu diesem Zweikampf bereit wäre. Nach Wochen erhält David von seinem Vater den Auftrag, schau nach, wie deine Brüder zurechtkommen und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen mit. Da war ja noch nichts mit Smartphone oder Festnetz. Und bei der Gelegenheit soll er auch gleich Verpflegung für die Truppe mitnehmen. Und als David dort ankommt, erlebt er selbst mit, wie der Elitekämpfer der Philister die Israeliten herausfordert und unter ihnen Panik und Angst auslöst. Und er hört, dass König Saul dem, der den Philister tötet, eine seiner Töchter zur Frau geben will. Er fragt mehrfach nach, ob das nur ein Gerücht ist, und es wird ihm bestätigt, dass der König sich tatsächlich so geäußert hat. Die Informanten des Königs melden, dass da einer hartnäckig nachfragt und bringen David zu Saul. Und David sagt, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aus dem Text ist nicht klar ersichtlich, was David zu diesem Schritt motiviert. Ist es die verlockende Aussicht, im Fall eines Sieges eine Frau zu haben und nicht warten zu müssen, bis die älteren Brüder verheiratet sind? Ist es die Hoffnung, als Schwiegersohn des Königs der Erfüllung der durch den Propheten Samuel vollzogenen Berufung zum zukünftigen König näher zu kommen? Ist es der Reiz, im Kampf zu bestehen und erfolgreich zu sein? Oder fühlt er sich berufen, im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes des israelitischen Heeres, dem spottenden Goliath entgegenzutreten? Sozusagen im göttlichen Auftrag. Vielleicht eine Mischung aus allem. Ihr kennt die Geschichte, David besiegt Goliath. Er bleibt bei Saul, obwohl der sein Versprechen, dem Sieger eine seiner Töchter zur Frau zu geben, nicht einlöst. Und David wird ein erfolgreicher und beliebter Heerführer. Doch als bei der Begrüßung der heimkehrenden Krieger gesungen wird, Saul hat Tausende getötet, David aber Zehntausende, da wird der König Saul neidisch und eifersüchtig auf David. Am nächsten Tag gerät der Saul ins Toben. David greift wie früher zu seinem Musikinstrument, um den König zu beruhigen, doch diesmal wirkt es nicht, im Gegenteil. Saul schleudert zweimal seinen Speer nach David, um ihn zu töten. Der kann ihm ausweichen. Dem König wird der junge David unheimlich und deshalb gibt er ihm den Oberbefehl über 1000 Kämpfer in der Hoffnung, dass David im Kampf durch die Feinde getötet wird. Aber der kehrt erfolgreich aus der Schlacht zurück. Und als Saul erkennt, dass der Herr mit David war, wie es heißt, da fürchtete er sich noch mehr vor ihm und er wurde für den Rest seines Lebens zu seinem Feind. Nach weiteren Tötungsversuchen flieht David aus der Umgebung des Königs und Männer, die in ihrem Alltag Probleme haben, zum Beispiel überschuldet sind, schließen sich ihm an. Und dann ist das wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn David sich in wenig besiedelten Gebieten versteckt, wird er von den Einheimischen an Saul verraten. Der stellt eine Truppe zusammen, um David zu verhaften und zu töten. Und der entkommt immer wieder, oft nur mit knapper Not. Und dann kommt es in den Bergen bei En-Gedi zu dem Ereignis, weshalb ich euch diese Vorgeschichte so ausführlich erzählt habe. Saul ist mit 3000 Elitesoldaten dem David auf den Fersen. Um seine Notdurft zu verrichten, geht er in eine Höhle am Wegrand und was er nicht ahnt, im hinteren Teil der Höhle hält sich David mit seinen Männern versteckt. Und die sagen zu David, das ist Gottes Führung. Gottes Gelegenheit, die du ergreifen musst. Dein Feind, der nicht bloß schlecht von dir redet, sondern der dich umbringen will, wird dir sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Töte ihn und du hast Ruhe und kannst endlich deine Berufung als König leben. Viele von euch kennen die Geschichte. David schleicht nach vorn, schneidet unbemerkt einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Als der die Höhle wieder verlassen hat, ruft ihm David aus sicherem Abstand hinterher, erzählt die ganze Situation, zeigt Saul den Stofffetzen als Beweis, dass er keine bösen Absichten gegen Saul hegt und der zieht sich für diesmal mit seinen Männern zurück. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. David verschont Saul nicht, weil er gerade gut drauf ist oder seinen sozialen Tag hat. Er lässt den, der ihm viel verdankt und ihm trotzdem nach dem Leben trachtet, davonkommen, weil er Gott nicht ins Handwerk pfuschen will, weil er erkannt hat, dies ist nicht Gottes Gelegenheit, mir selber zu helfen. Eher ist es eine Prüfung, ob ich Gott vertraue, dass er seine Berufung Wirklichkeit werden lässt. David hat sich nicht von Rache und Vergeltung bestimmen lassen. Er hat den Test bestanden, für dieses Mal. Denn schon im folgenden Kapitel sieht es anders aus. Ständig auf der Flucht vor Saul können David und seine Männer keine Gärten und Felder anlegen, um sich selbst zu versorgen. Sie haben nur die Wahl zu rauben oder von den Einwohnern Lebensmittel zu erbitten, oder als Dank für ihre Dienstleistungen, zum Beispiel Schutz für Hirten und Herden, zu erhalten. Und darauf hofft David bei Nabal, einem wohlhabenden Mann mit großen Herden und viel Grundbesitz. Doch der denkt nicht daran, von seinem Reichtum abzugeben oder sich dafür zu bedanken, dass David und seine Männer für die Sicherheit und Unversehrtheit der Herden und Hirten gesorgt haben. Im Gegenteil, er beschimpft David als hergelaufenen Wegelagerer. Die Männer, die David zu ihm geschickt hat, kommen mit leeren Händen und übel beschimpft zurück. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. David ist so enttäuscht und erbost, dass er sofort mit einem Teil seiner Leute loszieht, um Nabal und alle Männer in dessen Haushalt noch in derselben Nacht umzubringen. Er fühlt sich nicht nur in seiner Ehre gekränkt, er stellt fest, Nabal hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Und da wird Gott einverstanden sein, wenn ich es ihm heimzahle. Einer der Knechte Nabals, der mitbekommen hat, wie der hartherzig und geizig die Boten Davids abgefertigt und beschimpft hat, der geht zu Nabals Frau und berichtet ihr davon. Nicht nur, weil er weiß, dass Nabal Unrecht getan hat, er ahnt auch, dass die Sache übel ausgehen wird und er bittet sie, etwas zu unternehmen. Abigail, die Frau von Nabal, ist sich darüber im Klaren, dass die Zeit drängt. Aber ihr Mann ist reich, der Haushalt gut versorgt. Sie lässt einige Esel großzügig beladen und zieht David und seinen Männern entgegen. Als sie aufeinandertreffen, entschuldigt sie sich bei ihm und David merkt, Gott hat mir diese Frau in den Weg gestellt. Durch sie hat er mich daran gehindert, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Abigail war klug. Statt mit ihrem selbstsüchtigen und uneinsichtigen Mann zu diskutieren, versorgt sie David und seine Leute und erinnert David daran, sich nicht selbst zu rächen, sondern es Gott zu überlassen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, kann das nicht ohne Gottes Eingreifen umsetzen. Ist darauf angewiesen, dass Gott ihm jemand über den Weg schickt, der ihn erinnert, Gott wird vergelten, belaste nicht dein Gewissen mit Taten, die dir gerechtfertigt erscheinen. An David sehen wir, dass die Entscheidung, Böses nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, nicht ein für allemal fällt. Wir sind immer wieder neu herausgefordert, Böses mit Gutem zu beantworten. Und wenn du feststellst, dass dir das nicht gelungen ist, dass du, wie ein Freund von mir es ausdrückte, da bin ich ergrimmt. Und ich finde das so herrlich laut mal. Man hört so richtig das Grrr. Wenn du feststellst, dass du dem, der schlecht gelaunt war, auch schlecht gelaunt geantwortet hast und dem, der dich benachteiligt hat, nicht so begegnet bist, als hätte er es nicht getan, kannst du das Jesus bekennen und ihn bitten, durch seinen Geist dein Herz zu bewegen, dass du nicht zurückschlägst, sondern dem, der deine Meinung nicht akzeptiert, mit Offenheit begegnest, ihn nicht abschreibst. Dann kannst du Jesus bitten, dir zu zeigen, mit welchem Guten du auf Böses reagieren kannst. Ein kurzes Gebet für den, der dich nervt, für den, der dich ausboten will, tut nicht nur dir gut. Auf eine Frage will ich noch eingehen, die manche sich bei diesem Text stellen. Muss ich mir alles gefallen lassen, weil ich Christ bin? Zunächst halten wir fest, Paulus nennt Böses auch so. Er redet nicht schön, Unrecht und Unfrieden werden auch so genannt. Kürzlich erzählte mir jemand, der privat krankenversichert ist, dass auf der Rechnung Positionen aufgeführt waren, die in der Behandlungszeit gar nicht durchgeführt wurden. Und ich habe ihm empfohlen, doch einfach in der Praxis nachzufragen und eventuell eine korrigierte Rechnung zu bekommen. Ich hatte einen Kollegen, der sammelte vor seinem Jahresurlaub alle Fälle, die nicht wirklich schwierig, aber etwas aufwendiger zu bearbeiten waren und übergab sie an die Urlaubsvertretung. Und die betroffenen Kollegen fanden das nicht in Ordnung, machten ihrem Ärger Luft, während er sich irgendwo am Strand vergnügte. Und als ich an der Reihe war, ihn zu vertreten, stellte ich fest, tatsächlich, der macht das so. Die haben nicht übertrieben. Und nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub habe ich ihm freundlich die Vorgänge zurückgereicht. Zur Bearbeitung. Ein zweites Mal musste ich das nicht machen. Aber wenn jemand wegen deines Glaubens schlecht über dich redet, dann schlag nicht zurück. Sicher finden sich im Leben dessen, der spottet, Dinge, die du zu seinen Ungunsten aufgreifen kannst. Tu es nicht. Es fällt unheimlich schwer, die Dinge nicht selbst in die Hand zu nehmen, sondern Gott zu überlassen. Du fühlst dich ohnmächtig. Und reden nicht heutzutage alle von Selbstwirksamkeit? Das Geheimnis ist, du kannst aktiv werden, indem du Böses mit Gutem beantwortest. Dann bist du nicht mehr abhängig von dem, was dir angetan wurde, was über dich gesagt wurde. Du machst dich dann abhängig von dem, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Das gibt dir die Freiheit, aus dem Kreislauf von wie du mir, so ich dir, auszusteigen. Die griechischen Philosophen der Schule der Stoiker, denen war es wichtig, sich durch erlittenes Unrecht nicht von der eigenen moralischen Integrität abbringen zu lassen. Sie strebten danach, mit der sprichwörtlichen stoischen Ruhe alles zu ertragen. Wenn du Jesus vertraust und folgst, hast du die Chance, wo es möglich ist, zum Frieden beizutragen. Nicht nur schweigend hinzunehmen, wenn du verleumdet, benachteiligt, verspottet wirst, sondern darauf so zu reagieren, dass du für diejenigen betest und sie segnest, die schlecht über dich reden oder dir schaden wollen. Du kannst Gott um Ideen bitten, wie du gut, also so wie es Gott entspricht, auf das Böse antwortest, das dir begegnet. Halte dich an den, der den Bösen besiegt hat. Amen.